Liebe Schwestern, liebe Brüder, eigentlich brauche ich nicht predigen. Das Evangelium ist schon die Predigt an sich. Und doch ein paar Gedanken dazu. Bert Brecht, Sie kennen ihn sicherlich, er hat in seiner Drei-Groschen-Oper einen Soldaten im Traum zum Richter über Jesus werden lassen. Er klagt, dieser Soldat, den Gott der Kapitalisten an, im Namen derer, die nichts haben. Und da schreibt Bert Brecht in dieser Drei-Groschen-Oper: Und siehe, und sieht man's, denn nicht stündlich auf Erden weit und breit, dass Gott dem, der nicht gründlich wuchert, nicht verzeiht. Nur die kein Pfündlein haben, was machen dann denn die? Man sieht's, denn nicht stündlich auf Erden weit und breit, dass Gott dem, der nicht gründlich wuchert, nicht verzeiht. Gott auf der Seite der Wucherer, weil er alle, die ihr Vermögen gewinnbringend anlegen, auch noch belohnt. Sehr gut. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du warst im Kleinen ein treuer Verwalter. Ich will dir noch größere Aufgaben übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Gott als einer, der denen, die nichts haben, auch noch das Letzte nimmt. Gott hart und unbarmherzig. Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgesät und ausgestreut habe. Hättest du doch mein Geld auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Nehmt ihm das Talent weg und gebt noch es dem, der schon 10 hat. Wenn wir dieses Evangelium und die Drei-Groschen-Oper von Bert Brecht jetzt beides gehört haben, dann schwingt auch das mit in unseren Hinterkopf, was wir in den vergangenen Wochen immer wieder Tag für Tag hören, bis jetzt. Und so ist die Frage, auf welcher Seite steht eigentlich Gott? Hat er eine Position? Und ist nicht er sogar derjenige, der auf dieser Seite steht, wo sogar die Harten zur Nachahmung empfohlen werden? Der Gierige, der seine Interessen ohne Rücksicht verfolgt und auch seine Taschen füllen kann. Liebe Schwestern, liebe Brüder, aber das ist nicht der Sinn des Evangeliums. Es ist nicht der Sinn, dass wir hieraus vielleicht Regeln eines Kapitalmarktes lesen können, um eine treuhänderische Vermögensverwaltung auch aufzubauen. Das Gleichnis, es will anders verstanden sein, nämlich es geht hier um eine Aussage über das Ende der Zeit, die darin steckt: Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Es geht um die Aussage über die Zeit, über den Tag des Gerichtes, oder es geht um das Kommen des Gottesreiches, wenn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit wiederkommt. Die Naherwartung der ersten und jungen Christen nach dem Tod und nach der Auferstehung Jesu war ein Denken, dass Jesus recht bald wieder in diese Welt kommt und dass sich dann alles vollendet. Und sie machen die Erfahrung, und wir bis heute, dass die Wiederkunft Jesu, die Parousie, bis heute aussteht. Und wir beten: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Die Zeit, die Wiederkunft Jesu, verzögert sich bis in unsere Tage. Und darum wird die Zeit für die Wiederkunft Christi eine andere sein müssen, in der wir leben, nämlich eine Zeit der steten Wachenbereitschaft, wie wir es auch in der Lesung bei Paulus gehört haben. Eine wache Bereitschaft für seine Ankunft mitten in der Nacht. Es ist die Zeit, in der Jesus sein Vermächtnis an seine Aposteln, an uns, an seine Kirche überträgt. Und es liegt an ihr, an der Kirche und es liegt an uns mit dem anvertrauten Gut, mit dem Glauben an ihn, bis er wiederkommt, gut umzugehen. Dieses Gleichnis nehmen wir gern auch her und interpretieren es und übertragen es auf unsere Fähigkeiten. Mit den Talenten meinen wir oft die Charismen, die Fähigkeiten, die wir haben und wie wir es auch am Anfang gebetet haben: Keinem gabst du alles und keinem gabst du nichts. Und das, was jeder hat, das soll zum Nutzen aller beitragen. Es geht also nicht nur um die Talente, Fähigkeiten, Charismen. Gern interpretieren wir dieses Evangelium auf diese Weise. Aber es geht um noch viel anderes. Es geht eigentlich um unsere Lebenszeit, die jedem von uns zur Verfügung steht. Es geht um unser Leben als anvertrautes Gut Gottes schlechthin. Und dieses Leben, was jeder geschenkt hat, das ist ein großes Vermögen. Ein großes Vermögen. Wir bekommen nicht irgendetwas mit auf unserer Lebensreise, mehr als unsere Talente, unsere Fähigkeiten und Begabungen. Das ist unser ganz eigenes Leben. Und wir brauchen nicht auf unsere Fähigkeiten und Talente nur schauen, was ich habe oder nicht habe, was der andere hat oder nicht hat, sondern es geht immer um das je eigene Leben. Und wir tun gut daran, dass wir uns nicht nur spezialisieren auf das noch Bessere erreichen oder noch schöner werden, oder dass wir sogar uns darauf spezialisieren, Neid und Eifersucht, Streit, sondern es geht darum, dass wir unseren Selbstwert wieder neu entdecken, dass wir bei uns zu Hause sind und nicht nur uns in dieser Welt verlieren. Wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber für mich hingibt, der wird es gewinnen. Nicht unser Leben verlieren in all den Angeboten, sondern wirklich bei sich wieder zu Hause sein. Das werden wir vielleicht in der Adventszeit wieder einüben können. Wenn Gott uns sein Vermögen anvertraut, dann kommt dem, dem er es gibt, Achtung und Wertschätzung entgegen. Das müssen wir nochmal gut hören. Wenn Gott uns das Leben schenkt, dann kommt uns von Gott her seine Achtung und Wertschätzung uns entgegen. Wenn wir das hören, dann müssen wir wirklich aufrechte Menschen sein. Fast königliche Menschen. Und wir sind es eigentlich auch. Und es liegt eigentlich an uns, wenn Gott uns diese Achtung und Wertschätzung entgegenbringt, dass wir mit unserem Leben und mit dem Leben anderer Menschen achtsam und sorgsam umgehen, damit von unserem Leben nichts verkommt. Es ist aber auch nicht aus Angst vergraben. Und Ängste gibt es in unserer Zeit viele. Was uns Angst macht, bedrängt und nicht richtig leben lässt. Angst vor sich selbst, Angst vor den anderen, Angst vor Zukunft. Wir dürfen unser Leben nicht aus Angst vergraben, aber auch nicht sogar hochpokern mit unserem Leben. So wie neulich wieder zu sehen ist, dass ein Ehepaar, er Mitte 30, sie 50, 12-mal eine künstliche Befruchtung versuchen und es klappt immer noch nicht. Auf Teufel komm raus, mit dem Leben pokern. Grenzen überschreiten, sodass man, wie man es vielleicht heute auch erleben kann, wir oft in viele Fallen treten. Nicht nur in Schulden fallen, sondern Schulden auch im Sinn von Sünde. Am schlimmsten aber ist es, denke ich, wenn wir unserem Leben keine Perspektive mehr geben können und auch bekommen. Wenn wir keine Zukunft mehr über dieses Leben hinaus haben, sondern wo wir meinen, dieses Leben sei hier und jetzt zu leben. Und vergessen dabei eigentlich, worauf es ankommt, wenn es heißt, nach langer Zeit kehrt der Herr zurück, um von den Dienern Rechenschaft zu verlangen. Die Zukunft über dieses Leben hinaus. Und darum, wenn wir diese Zukunft nicht mehr im Blick haben können, dann bleiben wir hier mit unserem Leben und versuchen, alles zu erreichen, was wir erreichen können. Oder auch vergraben, und dann finden wir das Alleinsein in der Finsternis. Gott will, dass wir mit unserem Lebensgeschenk so umgehen, dass an unserem Ende er dann auch sagen kann, komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Amen.